Kantinengeplauder, der Podcast der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Heute Shakespeares sämtliche Werke, leicht gekürzt. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Sein Leben lang spielt einer manche Rollen. Es ist was faul im Staate Dänemark. Mitbürger, Freunde, Römer, wisst, dass wir unser Reich geteilt in drei. Und zwar so lahm und ungeziemet, dass Hunde bellen, hink ich wo vorbei. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die ihm jetzt dein banges Ohr durchdrang. Hast du zur Nacht gebetet, Desdemona? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und so oder anders könnte es klingen, wenn man das Ziel hat, sämtliche Werke von William Shakespeare auf die Bühne zu bringen. Und damit öffnet sich der Vorhang heute zum Shakespeare'schen Kantinengeplauder, dem Podcast der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Ich bin Fabian Ranglack, Schauspieler und Regisseur am Haus und auch in der dritten Folge euer Gastgeber. Es geht heute um den wohl produktivsten und meistzitierten Dichter und Dramatiker, den die Welt jemals gesehen hat, William Shakespeare. Und es geht um seine 38 Dramen, seine Versdichtung, seine 154 Sonette, kurz, es geht um Shakespeares sämtliche Werke. Aber in unserem Fall leicht gekürzt. Und warum das so ist, also warum wir sie leicht gekürzt haben und warum wir Shakespeare dieses Mal vielleicht anders auf der Bühne erleben und welche Geheimnisse sich um Shakespeares Schädel ranken. Diese und andere Fragen treffen heute auf geballtes Fach- und Hintergrundwissen. Sie treffen auf eine Frau, die man als Shakespeare-Expertin bezeichnen kann. Eine Frau, die man nachts anrufen kann und fragen, du, entschuldige mal, wie war das nochmal mit Sonett 34, weil sie kennt alle Sonette auswendig. Es ist eine Frau, die uns sagen kann, in welchem Akt, in welcher Szene, in welcher Zeile ein Zitat zu finden ist. Eine Frau, von der man glaubt, sie wäre in der Zeit zurückgereist, um mit Shakespeare persönlich zusammenzuarbeiten, wenn sie nicht gerade ihrer eigentlichen Aufgabe nachgeht. Sie ist nämlich die Chefdramaturgin an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt und persönliche Referentin des Intendanten. Und ich denke heute in unserem Kantinengeplauder die wohl beste Adresse in Shakespeare-Fragen. Und damit ganz herzlich willkommen, Sandra Zabelt.
Hallo.
Hallo. Bist du jetzt geplättet von der absoluten Lobhudelei?
Du hast doch nur ganz leicht übertrieben, oder?
Ganz leicht, aber es war ja so. Es hat ja auch den Grund, also erstmal danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mein Gast zu sein, weil ich weiß, du hast einen unendlich vollen Terminkalender.
Ich habe vor allem im Moment einen unendlich vollen Schreibtisch.
Ist das nicht immer so?
Im Moment ist er besonders voll, habe ich das Gefühl, aber dieses Gefühl hat man oft, du hast recht.
Es ist immer so, wenn man dann an der Etage vorbeikommt und dann sieht, die Bürotür ist offen und dann kommt man rein, ah nee, sie ist doch nicht da. Und dann guckt man, ah nee, hinter den Stapeln, da sitzt sie und arbeitet. Also wie gesagt, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat ja auch den Grund, weshalb wir heute zusammenkommen, weil wir ja zusammen Shakespeares sämtliche Werke leicht gekürzt auf die Bühne bringen.
Richtig.
Richtig, danke für das Gespräch.
Nee, es hat auch großen Spaß gemacht, das vorzubereiten.
Ja,
also, weil man mit dir so herrlich über alles diskutieren und streiten kann, über jede einzelne Zeile.
Also für alle, die es nicht wissen, Sandra hat das Stück Shakespeares sämtliche Werke leicht gekürzt als Dramaturgin begleitet und stand mir mit Rat und Tat und diesem oben erwähnten Hintergrundwissen als Regisseur zur Seite. Für alle, die das Stück nicht kennen, ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen über dieses Stück sprechen. Shakespeares sämtliche Werke leicht gekürzt, worum es da überhaupt geht.
Das steht eigentlich schon im Titel, um Shakespeares sämtliche Werke. Also wirklich um jedes, man streitet sich ja, wie viele es wirklich sind, ob sie alle von ihm sind. Also jedes der über 30 Theaterstücke. Es geht um die 154 Sonette, die du schon erwähnt hast, um die Versdichtung. Also wirklich jedes Stück kommt an irgendeiner Stelle mal vorbei.
Sind da wirklich alle drin? Es kann ja manchmal gibt es ja so Leute, die sitzen dann drin, na gut, jetzt werde ich mal überprüfen, ob da wirklich alle Stücke drin sind.
Das bin ich.
Gut, dass du es sagst. Aber das ist so, ne? Es kommt ja wirklich jedes Stück
also,
vor.
vorbei.
Du weißt, dass ich oft darum gekämpft habe, dass jedes Stück vorbeikommt, weil ich mich dem Titel sehr verpflichtet fühle.
Das hat es natürlich auch schwer gemacht, wenn ich mal hochkam ins Büro. Du, Sandra, ich hätte da einen Strichvorschlag. Und dann, nein, dann eliminieren wir irgendwie ein ganzes Stück da gleich raus. Es steht im Titel, es geht um Shakespeares sämtliche Werke leicht gekürzt und um vielleicht ein bisschen genauer zu werden, es geht um drei Schauspieler. Um drei Schauspieler, die diese ganzen Stücke spielen sollen. Also es ist ja nicht, dass wir ein riesen Ensemble zur Verfügung hätten.
Wobei das ja das Schöne bei Shakespeare ist, man kann Shakespeare ja mit ganz vielen und ganz wenigen Schauspielern spielen, weil das ist ja das, warum ich Shakespeare so mag. Er ist ja wirklich ein Theaterpraktiker gewesen. Also diese Stücke sind ja nicht am Schreibtisch entstanden, die sind ja wirklich in der Probenarbeit entstanden und sie sind immer sofort umgesetzt worden, auf die Bühne gebracht worden. Er hat selber mitgespielt, er wusste genau, worauf es ankam und er hatte auch für jeden Zuschauergeschmack was zu bieten. Mhm. Also da kommt ja wirklich alles zusammen. Es ist, also die Tragödien sind komischer als die Komödien, finde ich immer. Es wird gekämpft, es wird gemordet, da werden keine Gefangenen gemacht und die Herausforderung, und das ist, glaube ich, ein Reiz des Stückes, das jetzt mit drei Schauspielern zu machen, also mit noch ein paar weniger, das produziert natürlich unglaubliche Verwechslungen und hochdramatische Kämpfe um die Situation, um jetzt die Handlung nicht aus den Augen zu verlieren.
Es ist, kann man, denke ich, auch sagen, eine recht sportliche Aufgabe, die wir unseren drei Kollegen dort zumuten. Ich erinnere mich an die erste Hauptprobe, die wir hatten. Und der Vorhang ging am Ende wieder auf, Stück war vorbei, Vorhang geht auf und die Kollegen lagen auf der Bühne und waren, wo ist das nächste Sauerstoffzelt? Aber dann, das ist natürlich eine Konditionsfrage, eine körperliche Konditionsfrage, aber auch was das Gehirn arbeitet, diese ganzen Sachen, die Umschwünge, diese mit den Texten so frei wie möglich umzugehen. Und dann, was du auch schon angesprochen hast, denkt man bei Shakespeare ja immer an, oh, Shakespeare, Hochliteratur, Shakespeare. Und du hast es leicht angedeutet, dass man ihn eigentlich als Unterhaltungsautor seiner Zeit auch durchaus verstehen kann.
Also nicht durchaus, unbedingt. Mhm. Also diesen hochliterarischen Blick, den bringen wir jetzt aus der Jetztzeit mit. Also der hat zu seiner Lebens- und Arbeits- und Schaffenszeit ja so nicht existiert. Da ging es eindeutig darum, wer kriegt die meisten Zuschauer ins Haus und wie kriegt er die und vor allem, wie behält er sie, weil das Publikum damals hat viel unmittelbarer reagiert. Man kann es, glaube ich, ein bisschen mit heutigen Kindervorstellungen vergleichen. So ein Kind reagiert viel direkter, wenn es sich langweilt oder wenn es der Meinung ist, es interessiert nicht, was da vorne auf der Bühne verhandelt wird.
Gibt es so typische Shakespeare-Zutaten, die man überall wieder findet?
Ja, das Hexen, Geister, wie gesagt, Mord und Totschlag, sowieso Liebe, ganz vorneweg. Und natürlich wirklich diese Clown-Szenen, die saukomisch sind. Ha. Und wie gesagt, die ich in den Tragödien fast besser gelungen finde als in den Komödien selber. Das ist aber ohnehin das Schöne, dass sich das gar nicht so klar voneinander trennen lässt. Mhm. Es kommt immer alles vorbei.
Ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, Ausstattung, Action, Komik. So als drei große Begriffe. Das klingt für mich wie, wenn man eine Übersetzung für heute finden würde, nach Popcorn-Kino oder nach der große Blockbuster, weil da jemand ist, der sagt, ich schreibe das, was die Leute sehen wollen.
Also Ausstattung insofern, also wenn du es auf die Kostüme beziehst.
Ja, also auf Kostüme, Empfänge und großer Aufwand, der dort.
Aber so wie wir Ausstattung heute verstehen, also inklusive Bühnenbild, inklusive Requisiten oder so, das eher nicht. Also der Prunk kam wirklich in den Kostümen vorbei. Mhm. Aber du hast recht, es gab ganz viel zu sehen, es gab zu staunen, unbedingt. Mhm.
Der Shakespeare-Forscher Ulrich Suhrbaum schreibt, Man kann sich das Ausmaß der Unterhaltungselemente im elisabethanischen Drama am besten am Beispiel Shakespeares verdeutlichen, bei dessen Werken wir heute fast ausschließlich die hochliterarischen und nicht trivialen Aspekte sehen. Er gilt in seiner Zeit mit vollem Recht als der Unterhaltungsfachmann par excellence, als ein Autor, der weiß, was die Leute wollen. Also ich denke, dass das es gut zusammenfasst.
Ich gebe zu, du hast gerade aus einem meiner Lieblings-Shakespeare-Bücher zitiert.
Ich konnte mich kaum entscheiden, welches Zitat ich nehme.
Nein, ich liebe dieses Buch, weil es auf relativ wenigen Seiten so wahnsinnig kompakt das ganze elisabethanische Zeitalter, die Lebens- und Schaffenszeit von Shakespeare zusammenfasst und wirklich so aus allen Ecken beleuchtet und das Ganze aber unglaublich sinnlich und konkret, also nicht so philosophisch abgehoben. Ich finde dieses Buch ganz großartig.
Und du schreibst in der Ankündigung zu Shakespeares sämtlichen Werken leicht gekürzt: In irrwitzigem Tempo springen die drei Schauspieler durch Stücke und Rollen und bedienen sich dabei hemmungslos aller verfügbaren Theatermittel. Es wird geklettert, gestürzt, gefochten, gerappt, getanzt, geliebt und natürlich gemordet, was das Zeug hält. Moment, wie viele Stücke waren es nochmal?
Wir hatten uns zum Schluss, glaube ich, auf 37 geeinigt. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das schon klar geworden ist, es ist ja nach so langer Zeit nicht nachvollziehbar, an welchem Stück hat Shakespeare nur mitgearbeitet, welches ist vielleicht von einem anderen Autor. Also da gibt es einfach verschiedene Theorien zu dem Thema. Deshalb ist es nicht so ganz eindeutig festzulegen, wie viele Stücke Tatsache von ihm sind. Und diese Theorien ändern sich im Laufe der Zeit eben auch.
Also ich habe hier 38 gefunden.
Gut, Entschuldigung, dann habe ich mich um eins verzählt.
Naja, wir können ja über Titus Andronicus reden. Das ist ja zum Beispiel so ein Stück, wo man glaubt, ist das wirklich, wirklich ein William Shakespeare?
Also auch Shakespeare hat ja mal angefangen.
Was soll das heißen? Dass das Stück qualitativ noch nicht das hat, was spätere Stücke von ihm haben?
Es ist, also gröber ist so ein grobes Wort. Er hat noch nicht alle Theatermittel so bis zur Perfektion getrieben. Es ist Tatsache noch, ja, am Ende doch gröber, ein bisschen burschikoser, ein bisschen härter als die späteren Werke. Mhm. Also von daher, ja, ob es von Shakespeare ist oder nicht, es ist auf jeden Fall ein früheres Werk. Mhm. Mhm. Also auch Shakespeare ist nicht gleich als Shakespeare auf die Welt gekommen.
Hast du ein Lieblingsstück von Shakespeare?
Also nee, ein Lieblingsstück nicht. Ich gebe zu, dass ich die großen und bekannten Klassiker tatsächlich auch am liebsten mag, also so Hamlet, Romeo und Julia. Aber es gibt nicht das eine Lieblingsstück.
Wie war dein erster Berührungspunkt mit dem Autor?
Ich weiß nicht, war so 16, 17, 18. Zu der Zeit habe ich grundsätzlich im Bett gelesen, weil mein Zimmer war nicht so groß. Und am Tisch habe ich noch nie gerne gelesen. Und hatte mir Shakespeares Werke tatsächlich aus der Stadtbibliothek geholt.
Sämtliche Werke?
Nee, ich habe sie nicht alle gelesen. Ich habe versucht, chronologisch vorzugehen und systematisch, wie das ja so mein Geburtsfehler ist. Aber ich habe zwischendurch auch immer mal aufgehört, weil ich gebe zu, die Historien, die sind schon sehr verwirrend mit ihren vielen, vielen handelnden Personen. Und ich gebe zu, ich bin damals in meiner Clique auch sehr komisch angeguckt worden, warum man jetzt mit 18 nichts Besseres zu tun hat, als Shakespeare zu lesen. Noch dazu eben König Johann oder so ein Zeug, was jetzt auch keiner kennt.
Aha.
Ja, ja.
Ach so, also tatsächlich ganz andere Sachen, König Johann oder was haben wir
tatsächlich? Ich habe schon auch Hamlet gelesen.
Man fängt doch eigentlich mit Romeo und Julia an, oder?
Na, Hamlet hatten wir sogar noch in der Schule. Also wir hatten noch relativ viel Dramatik in der Schule, unter anderem Hamlet. Und ich überlege die ganze Zeit, also Romeo und Julia kam zumindest ausschnittweise vorbei in der Schule schon. Von daher hat mich dann privat eher das interessiert, was darüber hinausging.
War dir das dann schon relativ klar, dass du das irgendwie deine Liebe zur Literatur, zu Stücken, zum Theater irgendwann zum Beruf machen wirst?
Das ist eine ganz absurde Geschichte, weil ich Tatsache lange Zeit angenommen habe, ich würde Lehrerin werden, wozu ich definitiv kein Talent habe, weil ich bin weder geduldig, noch kann ich besonders gut Dinge erklären.
Jetzt muss ich lachen aus Schauspielersicht, das finde ich sehr, 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 sehr witzig, obwohl ich eigentlich da ein bisschen widersprechen will, weil es ist wirklich, wenn man eine Frage hat und zu dir kommt, sag mal, das ist ja alles schön und gut, was ich da spielen soll, aber was heißt das eigentlich?
Ja, aber ich habe ja den Vorteil.
Und dann kannst du das gut sehr...
Aber ich habe den Vorteil, zu mir kommen die Leute und stellen die Fragen, die es interessiert. Mhm. Also ich kann mir quasi die Schüler aussuchen in dem Sinne. Ich habe nicht 20 oder 30 Leute vor mir sitzen und muss sie alle mitnehmen.
Ach so, ja.
Also ich habe es da leichter in meiner jetzigen Position. Und dann wusste ich ganz lange, also nachdem ich begriffen habe, also Lehrer ist vielleicht nicht die beste Wahl, habe ich ganz lange gesucht. Weil es gab viele Dinge, die mich interessiert haben. Für die war ich per se nicht geeignet, weil ich halt blind wie ein Maulwurf bin und auch nicht besonders groß. Und also viele Dinge schlossen sich per se schon mal aus. Und dann gab es ja immer noch so Lehrer, die hatten ja so merkwürdige Ansichten. Also ich habe mich auch immer sehr für Grafik und Gestaltung im weitesten Sinne interessiert und hatte zwischendurch auch mal die Idee, ach, ich werde Dekorateurin.
Dekorateurin,
Schaufensterdekorateurin. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Zu DDR-Zeit war das ein ganz normaler Beruf. Und da musste ich wirklich beim Lehrer antreten, der mir erklärt hat, dass das, ich habe mir die Formulierung ganz lange gemerkt, ein verschenktes Potenzial wäre. So, wo ich dachte, okay, dann eben nicht. Also witzigerweise, alle anderen wussten immer schon, was ich werden will. Meine Zahnärztin war der Überzeugung, ich würde Informatik studieren. Ganz viele Leute waren der Meinung, ich werde Mathematik studieren.
Das ist ja verrückt. Was hast du denn für ein Verhältnis zu deiner Zahnärztin gehabt?
Nein, die kannte
dann auf dem Stuhl und sagt, Sie werden mal Informatikerin.
Die kannte mich halt schon von klein auf. Ach so. Ich komme ja aus einer Kleinstadt.
Und wie kommt sie darauf, dass du denn Informatikerin wirst?
Wir kommen jetzt wirklich vom Hundertsten ins Tausendste.
Ja,
ich habe die erste Frage noch nicht beantwortet.
Aber es interessiert mich tatsächlich. Ich muss da mal einhaken, weil Informatikerin ist ja so ganz weit von dem...
Nee, gar nicht. Also nicht von mir jedenfalls. Also ich habe...
Entfernt von dem, was du jetzt machst.
Manchmal denke ich gar nicht so sehr, aber das ist wieder noch ein anderes Thema. Ich bin, also seit der ersten Klasse habe ich an Mathe-Olympiaden teilgenommen. Ich war im Mathe-Kreisclub, ich war im Mathe-Bezirksclub, ich habe viele Ferientage in irgendwelchen Mathe-Speziallagern verbracht und...
Was?
Ja.
Das ist auch für mich jetzt ganz neu. Was? Mathe?
Ich liebe das heute noch. Also Mathe ist für mich was sehr Schönes, weil Zahlen diskutieren nicht, die sind nicht interpretierbar, also ja, sie sind interpretierbar, aber sie sind nicht von irgendeiner Meinung oder Haltung oder von irgendwas abhängig, die stehen da und sie sind erstmal nicht wegzudiskutieren. Und was ich wirklich, und da kommen wir jetzt, schließt sich jetzt ein bisschen der Bogen zur Dramaturgie, was ich geliebt
jetzt
habe.
Jetzt bin ich gespannt, das können auch nur DramaturgInnen. jetzt bin ich gespannt, bitte.
Was ich geliebt habe von Anfang an waren so Sachaufgaben. Also wo man eben darüber, also wo man die Lösung finden musste, welcher Kohlkopf fährt mit welchem Boot über welchen Teich, damit am Ende nicht der Wolf die Ziege gefressen hat.
Genau, berechnen Sie, wie tief das Wasser ist. Also das ist immer so.
Nein, aber so Kombinatorik fand ich einfach großartig. Und das ist, also das begegnet mir, das ist tatsächlich was ich heute noch nutzen kann, so im weitesten Sinne. Also wo man einfach mit Hilfe der Mathematik logisches Denken lernt und trainiert. Ich gebe zu, dass ich hatte durchaus auch den einen Mathelehrer, vor dem ich wahnsinnige Angst hatte. Weil es
den
gab
hatten
einen,
wir alle, oder?
Nee, es war bei mir ein bisschen anders. Es gab einen Bereich, da war ich wirklich, da wusste ich nicht, wovon die Leute reden. Ich habe es nicht verstanden. Also als ich in das Alter kam, wo es dann um räumliche Geometrie ging, ich habe Geometrie, also fand ich super, solange wie sie sich in zwei Dimensionen abspielte. Und der hat mich auch immer rangenommen. Wo ich dachte, ich weiß doch nicht, ich habe keine Ahnung, worum es geht, ich verstehe das nicht, ich weiß die Antwort nicht, ich hatte Angst. Und habe erst im Nachhinein, ich bin ihm heute wahnsinnig dankbar, weil der hat früher als jeder andere mitgekriegt, dass ich ein Problem habe, dass ich nämlich kein räumliches Vorstellungsvermögen habe, weil ich nicht räumlich gucken kann. Also das, was andere Leute so im Alltag einfach so abwickeln, das kann ich nicht. Und ich mache das heute ganz viel über Mathematik, weil irgendwann ist der Knoten geplatzt, da habe ich es dann verstanden, über den Verstand, also wirklich rational verstanden und habe darüber ganz viele Dinge abgewickelt, die andere Leute einfach so tun, die für mich aber schwer waren. Deshalb bin ich immer wieder an dem Punkt, wo ich denke, nee, nicht Schwierigkeiten ausweichen, sondern kämpfen und durch. Es ist immer, also es bringt einen immer weiter.
Vom Matheunterricht zur Universität.
Ach ja, richtig, da waren wir.
ich bin gespannt, wie du nachher den Bogen kriegst zu Shakespeare. Weil im Moment heißen wir Zahlen- und Matheunterricht, der Podcast der Okamatischen Bühnen schwebt. Nein, aber erzählt von dem vom Matheunterricht hin zur Universität nach Leipzig.
Richtig.
Ja.
Also wie gesagt, ich habe dann lange nicht gewusst, was will ich eigentlich werden. Habe mich sehr für Geschichte interessiert, hatte einen tollen Geschichtslehrer. Habe dann gemerkt, an Geschichte interessieren mich aber nur bestimmte Aspekte, so Alltagsgeschichte, Kulturgeschichte. Den Begriff gab es damals noch nicht. Mhm. Und war so hin und her gerissen und war dann schon 18. Also ich habe noch 13 Jahre Abitur machen müssen, machen dürfen, wie man es will.
Ich auch. Ich war der letzte Jahrgang.
Und die Zeit wurde knapp. Und dann hatten wir, also unsere Deutschlehrerin hatte einen sehr guten Kontakt zum später Theater. Wir hatten dann das ganze klassische Programm, DramaturgInnen kamen in den Unterricht. Wir haben so verschiedene Praktika gemacht. Wir durften für ein Programmheft Texte zuarbeiten. Und als Dankeschön dafür bekamen wir dann eine Theaterführung. Mhm. Und ich weiß noch den Moment. Also diese Theaterführung hat übrigens Waltraud Bartsch gemacht.
Theaterpädagogin an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt.
Das immer war
eine
noch?
Fußnote. Immer noch.
Und wir standen auf der großen Bühne und sie hatte, was sie auch heute immer noch macht, sie hatte eben andere Theatermitarbeitende dazu gebeten, die so ein bisschen von ihren Berufen erzählten. Und an dem Tag war eine Dramaturgin dabei und die erzählte eben, was sie macht. Dass sie liest, dass sie sich oft mit Geschichte beschäftigt, dass sie Texte schreibt. Mhm. Und an dem Tag bin ich nach Hause gekommen und ich wusste, was ich werden will. Mhm. Und dann habe ich geguckt, wie komme ich da hin? Mhm. Also weil es gibt und gab ja verschiedene Wege, Dramaturgin zu werden. Und ich habe tatsächlich auch verschiedene Wege ausprobiert. Ich habe ganz oft Glück gehabt in meinem Leben. Ich habe mich sowohl fürs klassische Diplom-Dramaturgiestudium beworben. Da wurde aber gerade das ganze Prozedere umgestellt und ich hätte wirklich sehr gute Chancen gehabt, hat mir dann später mal ein Dozent gesagt. Aber ich war dann im Nachhinein froh, dass es nicht geklappt hat, weil dieses Studium sehr verschult war. Aha. Ich habe dann am Ende Theaterwissenschaft und Kulturwissenschaften studiert, als Magisterstudiengang damals noch. Und war da viel freier. Also musste nicht pünktlich zu jeder Stunde erscheinen und konnte mir selber so ein bisschen die Schwerpunkte meines Studiums wählen. Und was das Wichtigste für mich damals war, ich hatte den Vorteil, wenn das Theater anrief und sagte, du, wir brauchen gerade eine Praktikantin, kannst du morgen da sein? Mhm. Konnte ich zu meinem Dozenten gehen und sagen, ich hätte hier, darf ich? Und ich schreibe eine Hausarbeit mehr. Und das ging.
Und das ging.
Das war großartig. Ich habe auch an der Schauspielschule gejobbt während des Studiums und da saß eben keiner, der kontrolliert hat, sitze ich wirklich in jeder Vorlesung. Das wäre mein Untergang gewesen.
Ja, ja. Du kommst richtig aus Schweden, ne?
Nein.
Nein?
Also, jein.
Oh, Redaktion. Was habt ihr mir für einen Zettel hingelegt?
Ich bin in Schwedt geboren.
Ja,
das liegt aber auch ein bisschen daran, dass es in Schwedt damals das heutige Asklepios war damals das Kreiskrankenhaus. Und da ich nicht so unbedingt selbst auf diese Welt gekommen bin, brauchte ich einen ordentlichen OP-Termin und dazu eben ein Kreiskrankenhaus. Und aufgewachsen bin ich in Angermünde.
Aber das ist ja 20 Kilometer von Schwedt entfernt.
Ja, aber jetzt werden wahrscheinlich gleich alle ein Lachen ausbrechen, wenn ich als Kind nach Schwedt gekommen bin. Das ist so, als wenn man heute nach Berlin fährt. Das war wirklich okay. Die Fahrt mit dem Zug in die große,
in
die große Stadt.
Ja.
Also ich weiß, dieses Zentrum-Kaufhaus hat mich als Kind wahnsinnig beeindruckt. Sowas gab es in unserer Stadt nicht. Mhm. Das andere Ding ist, Angermünde ist natürlich wirklich, also hat noch eine historische Bausubstanz, ist wirklich so ein kleines Ackerbürgerstädtchen und funktioniert von daher also auch sozial ganz anders.
Also jetzt probiere ich mal was. Und also von damals bis heute, wie viele Shakespeare-Stücke kamen dort vorbei?
Ich habe mich manchmal gefragt, wie viele Stücke ich inzwischen überhaupt betreut habe. Ich habe tatsächlich überhaupt keinen Überblick.
Das macht, also wer das mal sehen will, der kann auf unsere Website theater-schwedt.de gehen.
Hast du nachgeguckt?
Also ich habe mir nicht alle aufgeschrieben, aber da steht natürlich die ganze Palette und es sind einige Shakespeare-Stücke dabei. Die Frage zielt jetzt auch ein bisschen darauf und zielt darauf ab, dass wir uns dem Shakespeare-Thema wieder nähern, weil jetzt haben wir ja die große Aufgabe gehabt, Shakespeares sämtliche Werke
also vielleicht
auf die Bühne zu bringen.
Kann ich da nochmal zwei Sätze zu was ihr wollt?
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Dafür sind wir nicht hier, um Gespräche zu führen. Darf ich noch? Nein!
Nein!
Selbstverständlich.
Also gerade in Bezug auf Shakespeare war, was ihr wollt, wirklich so eine Initialzündung, nochmal so eine zweite, weil der Regisseur damals, Erik Rossbander, der kam von der Bremer Shakespeare Company. Und war natürlich, also wenn du einen Shakespeare-Spezialisten, der aus dem Stegreif Monologe, Dialoge in Deutsch und in Englisch und mit allen Haltungen und also von dem habe ich ganz viel über Shakespeare gelernt. Der hat mir übrigens auch dieses Buch, über das wir vorhin sprachen, erst empfohlen, dann geschenkt.
Den Silberbaum.
Ja. Hm. Nee, es stimmt nicht, es ist witzig, das habe ich ihm geschenkt, fällt mir jetzt auf.
Ach, ja je.
Ist lustig, weil danach hatte ich es nämlich ganz schwer, das nochmal zu besorgen, weil das gibt es nur noch im Antiquariat und da auch nicht mehr. Und jedenfalls, der konnte als ein Mann unternehmen diese, also seine Inszenierung, die eigentlich mit 23 Schauspielern, wenn ich jetzt Schauspielern und Schauspielerinnen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, besetzt war, die konnte der alleine durchspielen. Und hatte wirklich, also nicht nur das Handwerk an sich, mit dem man Shakespeare spielt, sondern das Theaterhandwerk an sich, gerade das Handwerk eines Schauspielers, dermaßen verinnerlicht. Also von dem habe ich, das war eine wahnsinnig spannende Zusammenarbeit und von dem habe ich ganz viel gelernt.
Du hast es vorhin schon gesagt, es ist einiges über Shakespeare bekannt, aber doch vieles ist irgendwie im Argen. Was seine Lebensdaten betreffen, ich glaube, das richtige Geburtsdatum ist gar nicht bekannt, sondern man geht, glaube ich, irgendwie vom Taufdatum aus. Das
Richtig.
Nimmt man als Geburtsdatum. Dann ist die Todesursache eigentlich auch nicht abschließend geklärt. Da gibt es verschiedene Legenden. Es ist genauso die Legende, welche Stücke hat er wirklich geschrieben? Hat er überhaupt ein einziges Stück geschrieben? Es ging ja so weit, dass einige behauptet haben, er hätte gar nichts geschrieben.
Du hast ja schon das schöne Wort Legende in den Mund genommen, ja, in dem Zusammenhang. Ich gebe zu, ich bin da mal so ein bisschen, ich mag fantasievolle Geschichten. Ich mag durchaus auch Sachen, die mal links und rechts vom Wegesrand gedacht sind. Aber in dem Fall bin ich immer so ein bisschen dann irgendwann dann doch angenervt, weil da kommt die Wissenschaftlerin bei mir durch.
Mhm.
Und Fakt ist eins, wenn man sich heute hinstellt und sagt, ja, es gibt ja so wenige Daten über ihn und so wenig Gesichertes, macht man den Fehler, dass man immer aus der heutigen Perspektive denkt,
ja,
wo jeder sein Facebook-Konto hat und noch für jeden zu durchleuchten ist, der irgendwo tausende Kilometer weit weg sitzt. Für die damalige Zeit sind sehr viele Lebensdaten über die Person Shakespeare bekannt. Ad 1, Ad 2 hatte in der Zeit natürlich die, also das Individuum, die Persönlichkeit an sich einen ganz anderen Stellenwert. Die hat sich, also die hat ihren Wert anders definiert, deshalb weiß man auch mehr über seine Gerichtsprozesse, die er geführt hat, als über ihn als Autoren, weil das war einfach nicht, das war nicht das Verständnis. Er war auch als Schauspieler wichtiger denn als Autor. Das ist auch unsere heutige Lesart, die wir da drüber stülpen. Und auch diese Argumentation von wegen, ja, der hatte ja nichts gelernt und wie kann der diese Stücke schreiben?
Ja, ja, genau, das
Das hinkt schon arg aus meiner Sicht. Also ich gehöre Tatsache zu den Leuten, die sagen, die Stücke, die Shakespeare zugeschrieben werden, die hat Tatsache auch ein Schauspieler namens William Shakespeare geschrieben.
Nun könnte das, was jetzt folgt, nämlich aus einem Shakespeare-Stück sein oder aus einem Krimi-Podcast. Es geht um das Rätsel, um den Schädel von William Shakespeare. London im Frühling 2016. 400 Jahre nach Shakespeares Tod wollen Archäologen eine düstere Entdeckung gemacht haben. Im Grab des Dichters soll der Schädel fehlen. Hast du wirklich davon gehört, dass der?
Ja, ja, da klingelt was, aber ich krieg's noch nicht zusammen.
Mit Hilfe von Hochfrequenzsignalen entdeckten sie rätselhafte und signifikante Reparaturen am Kopfende des Grabes. Für die Forscher ein Beweis, dass sich das Grab Shakespeares, das noch nie vorher wissenschaftlich untersucht worden war, nicht in seinem ursprünglichen Zustand befindet und demnach eine alte Geschichte, nach der sich Grabräuber 1794 des berühmten Kopfes bemächtigt haben, wahr sein könnte. Also es geht um diese Grabräuber. Also das Problem ist, dass man das Grab nicht einfach so öffnen darf. Also man könnte ja einfach gucken, ob der Kopf drin liegt oder nicht, aber es darf man nicht, weil das Grab verflucht ist.
Also solche Geschichten gibt es ja viele, ich gebe zu, ich liebe sie, ganz, also größtenteils, weil man sich da natürlich auch immer viel dazu spinnen kann und weil es natürlich auch viel spannender ist, als die Annahme, dass da nach wie vor ein paar Knochen rumliegen.
Also
ich gebe zu, da kämpft immer so ein bisschen der Theatermensch mit dem Wissenschaftler in mir.
Aber
am meisten liebe ich so eine Geschichten, wenn sie dann auch noch wissenschaftlich untermauert werden können. Das finde ich unglaublich spannend.
Also tatsächlich ist noch gar nicht so lange her, der 400. Todestag von William Shakespeare. Und dann kam man überhaupt auf die Idee, diese Legende zu überprüfen. Und da auf dem Grab steht: O guter Freund, um Jesu Willen grabe nicht im Staube, der hier eingeschlossen liegt. Gesegnet sei, wer schonet diese Steine. Verflucht sei, wer bewegt meine Gebeine. Und die Kirche hat gesagt, wir wollen Shakespeares letzten Willen respektieren und außerdem ist dieses Grab verflucht, wir werden verflucht werden. Jetzt haben diese WissenschaftlerInnen eine Methode gesucht, wie können wir das Ganze untersuchen, ohne das Grab zu öffnen. Und das sind diese Hochfrequenzsignaltechniken, also da bin ich auch überfragt. Also das wie so. Und dann kann man unter der Erde Räume sichtbar machen. Der Schädel soll wohl fehlen. Das kann man aber nicht abschließend beweisen. Das Ding ist, man könnte ja auch einfach nachgucken. Dann geht die Legende weiter, dass dieser Grabräuber soll dann auf der Flucht in Panik geraten sein und 25 Kilometer entfernt gibt es eine andere Kirche und dort liegt ein Schädel. Dann haben wir einen Riesenaufwand gemacht und mit Laserscans und forensischen Untersuchungen diesen Schädel genommen und es war der Schädel einer 70-jährigen Frau. Und damit haben sie auch bewiesen, dass es nicht Shakespeares Schädel ist. Sie können nicht abschließend sagen, liegt er noch drin oder liegt er nicht drin? Und wenn er nicht drin liegt, wo ist der Schädel?
Aber das Schöne ist ja, dass man aus solchen Geschichten wieder ganz andere Geschichten spinnen kann. Jörg Steinberg, meine erste Begegnung mit Jörg Steinberg.
Jörg Steinberg, Regisseur, Fußnote. Regisseur und Schauspieler. Hat hier einige Inszenierungen gemacht.
Und bevor ich das erste Mal mit ihm gearbeitet habe, da kannte ich ihn noch nicht, habe ich an der Bremer Shakespeare Company ein Stück gesehen, in dem auf faszinierende Art und Weise zwei Lieblingsthemen von Jörg Steinberg, nämlich Fußball und Shakespeare, miteinander verknüpft wurden. Und das war zum Beispiel auch so eine spannende Geschichte, weil im Groben, es treten Shakespeare-Figuren auf. Aber es tritt eben auch eine Figur auf aus einem Stück, das verloren gegangen ist. Also, und das sind immer so Momente, da kann man ansetzen. Da kann einem keiner widerlegen, dass das, was man jetzt gerade erzählt, nicht so sein könnte.
Sandra.
Fabian.
Jetzt haben wir ganz schön viel geplaudert. Ich merke, du hast noch unendlich viel mehr zu erzählen. Wir haben uns sowieso viel zu erzählen. Also
immer noch.
Also immer
ist das
noch.
Nicht erstaunlich?
Immer noch. Ja, ich muss nebenbei einmal auf die Uhr gucken, dass wir nicht sehr abendfüllend werden. Aber vielleicht kommst du ja nochmal vorbei. Würde mich sehr freuen. Also vielen Dank, Chefdramaturgin und persönliche Referentin des Intendanten. Vielen Dank, Sandra Zabelt.
Ich danke.
Das war's. Wir sind wieder am Ende angelangt. Unser Kantinengeplauder ist wie immer auf unserer Website zu finden, www.theater-schwedt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Wie immer abonniert einfach unseren Kanal, dann werdet ihr nichts verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt optimistisch und bleibt heiter. Auf Wiederhören, euer Fabian Randlack.